Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich möchte euch gerne die Uli Gai vorstellen. Kommst du bitte nach vorne? Und damit wir uns gleich richtig verstehen, das ist eine tolle Frau Gottes und sie ist es nicht wegen unserer Schule, sondern wegen Gott und wegen ihrem guten Herzen dazu, dass wir das mal gleich klarstellen. Aber wir freuen uns, dass wir ein bisschen was in unserer Schule mit beitragen konnten. Und ich habe sie gebeten, dass sie einfach uns erzählt, ihre sagenhafte Geschichte, was Gott mit ihr gemacht hat, nicht zuletzt, um uns alle ein Beispiel zu geben. Ring frei.
Dankeschön. Ja, ich bin Uli, verheiratet, Mutter von 5 Kindern, führe ein fast normales Leben und bin begeistert von unserem himmlischen Vater. Und dass ich heute Morgen hier stehe und euch meinen Namen sagen kann, das ist eigentlich schon das erste Wunder. Denn in meinem Leben gab es eine Zeit, da war ich sehr krank, bin an Leukämie erkrankt und infolgedessen der Krankheit und der Chemo habe ich einen Großteil meiner Fähigkeiten verloren. Unter anderem meine Merkfähigkeit und zuletzt wusste ich nicht mal mehr meinen Namen. Es war ein Weg, es war nicht plötzliche Heilung, leider, aber ich bin gesund geworden und heute Morgen stehe ich hier, kann euch meinen Namen sagen, kann euch sagen, wer ich bin. Und das ist für mich was ganz Großartiges und das hilft auch den anderen Leuten um mich rum. Als es mir ein bisschen besser ging, war ich hier auf der Schule. Ich habe mich zum Zeitpunkt hier angemeldet, als ich eigentlich nicht schulfähig war, würde man im Weltlichen sagen. Und weder mein Mann Wolfram noch ich haben wirklich geglaubt, dass ich das ganze Jahr schaffe. Und wir haben gesagt, also ich habe mir 2 Monate gegeben, kräftemäßig. Mein Mann hat gesagt, naja, wenn wir ganz feste beten, hält es vielleicht bis Weihnachten durch. So habe ich mich hier angemeldet und ich war bestimmt eine jener Schüler, die einen schlechten Start hatte, rein menschlich gesehen. Aber ich war so leidenschaftlich gern hier in der Schule und ich habe so viel mitgenommen und von Tag zu Tag konnte ich mir besser die Dinge merken. Ich konnte die Inhalte verstehen und ich konnte sie mir merken. Und dann war dieser legendäre Tag nach ungefähr, ja, ich glaube, es war irgendwo im November, als ich in unserem Wohnzimmer saß. Und ich war ein bisschen frustriert, weil so mein Fortschritt ging mir nicht schnell genug. Ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Vater, ich möchte einfach gern mich selber dir zur Verfügung stellen. Hier bin ich. Vielleicht hast du irgendeinen Platz, wo du jemand mit meinem schwachen Körper und mit meinem etwas gebrochenen Hirn einsetzen kannst. Und ehrlich gesagt, so eine richtige Vorstellung hatte ich nicht. Und dann war da tatsächlich die Antwort von Gott. Und ja, ich habe Jesus sagen hören, Uli, möchtest du mit mir durch die Welt reisen, an wirklich entlegene Ecken? Und ich war so begeistert, Gottes Stimme zu hören und habe gesagt, ja, super, klar, ja, da bin ich. Und er sagt, möchtest du auch dahin gehen, wo es schmutzig, dreckig und vielleicht gefährlich werden wird? Ja, mein Ja kam ein bisschen zögerlicher. Und dann war die dritte Frage. Uli, wirst du auch mit mir gehen, wenn es dich vielleicht dein Leben kosten könnte? Oh, jetzt hatte das Gespräch deutlich eine Wendung genommen, die mir nicht so gefallen hat. Aber ich habe gesagt, okay, wenn du mir versprichst, dass du mich in keinem Moment allein lässt, dann ist mir egal, wo wir hingehen. Ich bin bereit. Ich konnte es mir zu diesem Zeitpunkt echt nicht vorstellen. Das war im November. Im Juli saß ich im Flieger nach Kamerun. Ich konnte diese, also das ist meine erste Abschlussfeier, die ich so mitgekriegt habe. Super, weil ich konnte meine eigene, ich konnte nicht da sein, ich war ja schon unterwegs. Ich war unterwegs zu einem Pygmäenstamm und das lag mir einfach so sehr auf dem Herzen. Und eigentlich war ich so begeistert, dass ich gar nicht richtig gewahr wurde, wie verrückt das Ganze war. Erst als es der Flieger so langsam nach unten ging, habe ich gedacht, oh Herr, das war doch ein bisschen eine crazy idea. Weil, ihr müsst verstehen, zu diesem Zeitpunkt war ich in einer Situation, ich konnte nicht mal einen Flugplan lesen. Ich habe die Zahlen gelesen und im nächsten Moment habe ich sie sofort wieder vergessen und wusste überhaupt nicht, wo ich hingehen sollte. Und mein Englisch, das war ehrlich gesagt nicht eine Katastrophe, es war schlichtweg nicht vorhanden. So bin ich gestartet. Aber ich habe gesagt, Herr, da bin ich und ich glaube an deine Größe. Weil es ja nicht um meine Unfähigkeit oder Fähigkeit geht, sondern um deine Fähigkeit. Ich glaube dir einfach. Also, jetzt dürft ihr die Bilder abmachen. War das, sieht man das hier so noch, tanze ich da vorne herum? Ich bin tatsächlich in den Urwald gegangen. Jeder hat gesagt, es ist verrückt, Pygmäen kann man nicht suchen. Die rennen vor dir weg, weil ihr müsst verstehen, das sind die Baka-Pygmäen. Die werden von der übrigen Bevölkerung, von den Stämmen der Bantu, gejagt und ihre Innereien werden gegessen, weil die Leute glauben, dass sie dadurch Stärke kriegen. Die wollen sich nicht finden lassen und wenn sich ein Baka-Pygmäe im Urwald versteckt, dann findet eine Uli den nicht. Zudem hatte ich ganze 3 Wochen und bei der Militärstation sagt man mir, brauchst mindestens ein halbes Jahr, bis du die gefunden hast, bis du dich dir denen angenähert hast, bis du überhaupt mit denen kommunizieren kannst, sage ich, nee, muss schneller gehen, ich habe nur 3 Wochen. Wir haben sie am ersten Tag gefunden, in einem Lager. Und der Kontakt ging relativ easy. Und wir haben gleich am ersten Abend, die machen alles Wichtige bei Nacht, einen Heilungsgottesdienst gemacht. Ich habe ja sowas noch nie gemacht, also habe ich die volle Unterstützung von Gott gebraucht. Ich habe ihnen von Jesus erzählt, ich war einfach nur begeistert und dann habe ich ihnen die Hände aufgelegt und habe jeder Krankheit geboten zu gehen. Das ist der Bruder vom Chef und er hatte einen jungkatzengroßen Tumor auf dem Rücken. Und ziemlich starke Schmerzen und dieser Tumor wurde an diesem Abend geheilt. Zig Heilungen haben da stattgefunden mit dem Ergebnis, dass sich ein ganzer Stamm Baka-Pygmäen bekehrt hat. Wow! Das ist unser Gott! Und dann war da dieser Tag, als dieses Viech, keine Ahnung was es ist, auf dem Boden rumgekrochen ist und der Heilige Geist gesagt hat, nimm es in die Hand. Und ich sage, Moment mal, wir sind hier nicht im Dschungelcamp, darauf war ich nicht vorbereitet und ich fand das Teil ziemlich eklig. Aber dieses Drängen war so stark, nimm das Teil in die Hand, dass ich irgendwann nachgegeben habe, gesagt, okay, nehme ich sie auf die Hand und habe es mir so über den Arm laufen lassen. Und das Ergebnis war der Gottesdienst am Abend. Andere Stämme waren eingeladen, auch Baka-Stämme, die tief im Urwald leben, ganz rechts. Das ist inzwischen der Pastor dort. Mein ganz lieber Bruder Audo, der kaum reden kann, dafür wunderschöne Anbetungslieder singt. Und an diesem Abend sind da Wunder passiert. Und ich habe gesagt, was ist passiert? Was war das mit dem Wurm? Und sie sagten mir, weißt du, wir Bakas, wir glauben, wenn man diesen Wurm berührt, dass man mutiert in einen Wurm. Aber du bist immer noch Uli. Jetzt glauben wir, dass du einen großen Gott hast. Was da durch diesen Wurm passiert ist, hätte niemals durch Worte passieren können. Heute gibt es in diesem Gebiet, das ist die Anbetungsgruppe der Bakas. Die sind richtig gut. Die ziehen da durch den ganzen Urwald und loben Gott und singen starke Lieder. So ein bisschen anders als unsere Anbetungslieder, aber echt nicht schlecht, man kann sich dran gewöhnen. Aber das Gute ist, alle Welt singt es mit. Wo immer du Bakas triffst, wo immer du Bantus triffst, also die gegnerische Mannschaft, singen sie diese Lieder. Und es ist gewaltig, was Gott in diesem Gebiet getan hat. Als ich das letzte Mal da war, haben sich am Rand vom Urwald 200 Baka-Pygmäen bekehrt. Amen. Ja, und ich bin unterwegs und ich lege einfach Hände auf. Damals, als ich so krank war, da habe ich gesagt, Gott, ich muss dich mal prüfen. Du sagst, dass uns alle Dinge zum Besten dienen, wenn wir dich lieben, wenn wir an dich glauben und so, ja? Alle, nicht nur manche. Erklär mir das mit der Leukämie. Mir geht so hundig, dreckig, schlecht. Und es soll mir zum Besten dienen? Aber das ist, was du sagst. Ich will das nicht erst im Himmel kapieren und sehen und verstehen. Ich möchte es auf der Erde verstehen. Und mach mal bitte noch eins zurück. Und als ich da stand vor einer Gemeinde mit ungefähr 20, 30 Leuten und der Pastor sagte mir, es ist toll, dass mal jemand zu uns kommt, um hier zu evangelisieren, weil hier bekehren sich eher die Steine wie Menschen. Da war es dieser Junge, der nach vorne kam, stockeblind von Geburt an. Und als er mein Zeugnis gehört hat von der Leukämie und wie schlecht es mir ging und dass die Chemo mich halb blind gemacht und halb taub gemacht hat und Gott mich wieder geheilt hat, da sagt er, ich will das auch. Und es war mein Zeugnis der tiefsten Tiefe in meinem Leben, das diesen Jungen veranlasst hat zu glauben. Und dann konnte er sehen. Aber er konnte nicht nur sehen, die Story hört da nicht auf, weil die Story hört selten da auf, wo wir denken. Der hat auch Jesus sein Leben gegeben. Und am nächsten Abend kamen 300 Leute in diese kleine Gemeinde und die haben gar nicht da reingepasst. Und 300 Leute haben sich, langsam bitte, 300 Leute haben sich bekehrt. Und am übernächsten Tag waren 600. Und es haben sich irre viele Leute dort bekehrt, sind geheilt geworden, aber der Anfang hat dieser kleine Junge gemacht. Und ich war in Lepra-Gebieten, manchmal haben die Leute einfach keine Hände, keine Beine, keine Füße. Aber dieser Mann in seiner ganzen Not, nein, die Füße sind leider noch nicht nachgewachsen, aber dieser Mann in seiner ganzen Not hat Jesus sein Leben gegeben. Und als ich ein Jahr später mit meinem Sohn, mit unserem Sohn Joshua dort war, damals 15, da hat er gesagt, Mama, ich habe noch nie so einen glücklichen Menschen gesehen. Das ist, was unser Vater tut. Amen. Und die Leute kommen mit den schrecklichsten Wunden. Das ist nicht die schrecklichste Wunde, das ist einfach nur eine Hautwunde. Aber man sieht, dass sie nicht sauber war, also dass sie nicht okay war. Aber egal mit was sie kommen, diese Wunde, ich kann nicht alles fotografieren, wenn ich unterwegs bin, weil es oft nicht viel Respekt zeigt. Aber die steht einfach für äußere und inneren Wunden. Für alles, was einfach desolat ist. Aber nur, also das war am späten Nachmittag, dieses Bild. Am nächsten Morgen sah die Hand folgendermaßen aus. Amen. Hey, das ist unser Gott. Das ist unser Gott, der solche Dinge tut. Und wie gesagt, ich möchte es einfach nur stellvertretend haben für das, was passiert, wenn Gott einfach eine ganz einfache Ulle gebraucht. Ich bin begeistert. Als wir das letzte Mal in Kamerun waren, wurden wir in einer Gemeinde eingeladen und diese Frau kam vor und die Umstehenden sagten, hey, mal vorsichtig, die hat AIDS im Endstadium, fass die mal lieber nicht an, wenn du für sie betest. Und ich sage, nee, so geht es nicht. Ich muss sie besonders liebevoll anfassen. Und ich habe sie geknuddelt und wir haben für sie gebetet, haben gesagt, der Krankheit geboten, du bist geheilt. Dann habe ich gesagt, wie ich das eben so gelernt habe, morgen gehst du zum Arzt, lässt es checken und danach kommst du zu mir und sagst, was der Arzt gesagt hat. Und der Arzt hat gesagt, du bist frei, wir können keinen AIDS mehr finden. AIDS geht auch bei Gott. Und dann war ich im Kongo. Kongo ist das härteste Land und da ist meine stärkste Berufung. Kongo ist mein Land. Ich habe keine Ahnung, warum Gott mir dieses Land gegeben hat. Das ist in allem einfach nur extrem. Aber ich liebe es. Ich liebe die Leute dort. Und in dieser Hütte waren wir untergebracht, die Hütte des Todes. Da hatte man die Missionare einquartiert und die Pastoren. Weil normalerweise hat keiner eine Nacht überlebt. Die hat man alle am nächsten Morgen tot gefunden an Schlangenbissen. Allerdings von Schlangenarten, die es eigentlich gar nicht in dieser Gegend gibt. In dieser Hütte haben wir übernachtet und wir waren lebendig am nächsten Tag. Und es hat ziemlich Eindruck gemacht. Und am Abend kam in diese Hütte ein alter Mann und er sagt, er muss uns etwas erzählen. Vor 2 Jahren hatte seine Frau einen Traum. Wohlgemerkt, vor 2 Jahren saß ich bei Erich da oben in der Schulklasse drin. Und er hat gesagt, meine Frau hat geträumt, dass Jesus zu ihr gesprochen hat. Und er hat gesagt, ich schicke euch eine weiße Frau, die kommt durch den Dunst und den Staub, die ist wirklich von der Haut ganz weiß. Und ihr Thema, was sie uns sagen möchte, ist, dass Gott uns lieb hat. Und alles, was sie sagt, soll der glauben. Und die Frau hat es allen erzählt und die haben sie ausgelacht und haben gesagt, du spinnst, Jesus würde nie zu jemand wie uns sprechen. Wir sind hier das Letzte, wir sind die Tiere unter den Menschen. Kein Gott spricht zu jemand wie uns und hier eine weiße Frau herkommen lassen, im Leben nicht. Und Gottes Liebe für uns, dreimal nicht. Und sie haben zu dem Mann gesagt, wenn du nicht dafür sorgst, dass deine Frau still ist, dann werden wir sie töten. Also war die Frau still, aber es war alles schon passiert. Das hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen. Und 2 Jahre später, Folgendes passiert. Eine weiße Frau, durch den Dreck kam sie, durch den Staub mit dem Motorrad. Und die Folge war, dass diese Leute vorbereitet waren. Ich muss da nur reinlaufen. Hunderte von Leuten kamen jeden Tag von wer weiß woher. Wir waren da 10 Tage und es haben sich Tausende von Leuten bekehrt. Tausende von Leuten sind von den brutalsten Krankheiten gesund geworden und wirklich Hunderte von diesen Menschen wurden befreit, weil das eine Gegend ist mit ganz vielen Hexern, die wirklich, mal ganz ehrlich, die machen auch coole Sachen, aber es sind alles negative Sachen, es ist alles mit Angst verbunden, es ist alles mit Schrecken und mit Tod verbunden. Und zu guter Letzt sagt Jesus zu mir, Uli, ich möchte mit dir zu den Twa gehen. Ich so, was sind denn die Twa und wo sind die denn? Also musste ich erst mal nachgucken. Twa sind auch Pygmäen, es sind Kannibalen. Und ich sage, ja, jetzt wird es ja lustig. Ich sage, okay, ich habe dir mein Versprechen gegeben. Aber ich habe gelesen, die essen nur ihre Feinde. Und ich war wirklich überzeugt, dass ich als Freund komme. Und als wir das erste Mal in diesem Gebiet waren, da waren Unruhen und ich spreche eigentlich von richtig brutalen Unruhen. Die haben sich gegenseitig, wir kamen mitten in ein großes Massaker rein. In Kongo wird selten getötet. Es wird nicht einfach erschossen oder erstochen. Es wird zerstückelt bei lebendigem Leib. Der Feind wird aufgegessen. Es ist ganz brutal. Macht mal noch nicht weiter, bitte. Es ist ganz brutal und wir konnten nicht zu diesem Stamm der Twa vordringen. Es war nicht möglich. Sie haben zu diesem Zeitpunkt 70 Soldaten getötet, haben die Obersten aufgegessen. Die Soldaten wiederum haben Massaker angerichtet. Es war grauenhaft. Jeden Tag kamen die Toten zu den Stadttoren rein. Und in dieser Gegend hat es gestunken nach Leichen und Blut. Und ich sage zu meinem kleinen Team, die nicht gewillt waren, irgendwo hinzugehen, ich sage, ich gehe hier nicht weg. Als bis ich mindestens für einen Twa gebetet habe. Das ist nämlich mein Auftrag. Und die sagt, du kannst für alle anderen beten, guck doch, denen geht's allen schlecht. Ich sage, nein, ich bin für die Twa da, einer. Weiter kann ich nicht runtergehen. Und die sagen, das einzige und letzte Flugzeug geht übermorgen. Ich sage, dann ab, auf die Knie, betet. Auf einmal kommt ein Pastor und sagt, naja, mir ist gerade eingefallen, wenn wir noch einen Twa finden können, dann vielleicht im Gefängnis. Also sind wir ins Gefängnis und haben für die Obersten, wie sagt man denn, für die Rebellenanführer dort gebetet. Und natürlich waren da auch Twa-Anführer dabei. Und wir haben für 40 Anführer gebetet, die dann wiederum in ihre, gibt keine Zellen dort, in den großen Innenhof gingen und dann eben das weitergetragen haben. Und wir hatten wirklich nur 20 Minuten. In 20 Minuten haben wir Evangelium verkündet, haben für die Kranken gebetet, wir durften sie nicht anfassen, haben ihnen erklärt, wie das funktioniert, damit sie es weiter tun können. In 20 Minuten waren 41 Rebellenanführer geheilt, befreit, bekehrt. Manchmal muss es schnell gehen. Und auch das hat sich rumgesprochen. Und als ich jetzt vor wenigen Wochen wieder im Kongo war, wieder bei den Twa, da konnten wir vorstoßen. Wir kamen auf einem anderen Weg und wir haben sie erreicht, die Twa. in einem Gebiet, auch wieder, wo viele Flüchtlinge sind. Und der erste Kontakt nach 1,5 Tagen konnte gemacht werden zu diesen 3 Kindern. Und als dieses Eis gebrochen war, da haben mich die Kinder mit in ihr Dorf genommen und ich konnte für die Twa-Pygmäen beten. Und es war ein großes Zeichen für die anderen Stämme, die in ganz kriegerischen Auseinandersetzungen leben. Und ich hatte als weiße Frau leider nur 8 Tage genehmigt bekommen, in dieses Gebiet zu gehen, statt der gefragten 13 Tage. Also habe ich gesagt, Gott, wir müssen ein bisschen schneller sein diesmal. Das Ergebnis war auch nach dieser Reise ganz anders als erwartet. Diese verschiedenen Stämme, die sich so bekriegt hatten, die haben sich verbündet. Wir konnten Gottesdienste feiern auf Bantuland, wo wir die Twa eingeladen hatten. Und wir konnten Gottesdienst feiern auf Twa-Land, wo wir die Bantu eingeladen hatten. Bevölkerung, die sich vorher umgebracht, zerstückelt, sich die Frauen geraubt haben, aufgegessen haben, niedergemetzelt haben. Ein Gebiet voller Prostituierte, voller Mörder, voller Goldsucher. Und als ich vor diesem Twa stand, da sagten sie, wie kannst du uns so lieben? Du weißt gar nicht, was wir getan haben und was wir tun. Jeden Tag. Wir sind Kannibalen, wir sind Mörder. Wir tun ganz schreckliche Dinge. Unsere kleinsten Kinder haben die grausamsten Dinge schon gesehen. Und ich sage, ja, aber ihr habt keine Vorstellung davon, wie sehr Gott euch liebt. Dass er zu mir in Deutschland gesagt hat, fahr zu den Twa und sag ihnen, wie sehr ich sie liebe. Und allein dieser Fakt hat die Twa auf die Knie getrieben. Und in diesem Gebiet haben sich die ersten Twa bekehrt. Die kommen jetzt zu Bibelstunden und Gebetsstunden. Wir haben 4 Gemeinden gegründet, die jetzt von unseren Pastorenteams betreut werden. Und wir haben wir haben für die Twa gebetet. Und die haben mich natürlich erst getestet. Die sagten, Moment mal, wenn dein Gott so stark ist, wie du sagst, und so liebevoll, dann hier, bringen wir dir mal ein Kind. Und dieses Kind sah mehr tot wie lebendig aus. Und der Papa sagte, wenn du das Kind lebendig kriegst mit deinem Gott, dann glauben wir dir. Wenn nicht, solltest du besser gleich abreißen. Wir haben Giftpfeile. Und ich sage, okay, Deal. Morgen, bevor ich meinen ersten Tee trinke, kommst du zu meiner Hütte und bringst mir dieses Kind. Und dieser Sohn wird an deiner Hand gehen und gesund sein. Ich hatte ja keine andere Wahl. 6:30 am Morgen, zeitig vor meinem ersten Tee, hat es an die Hüttentür geklopft. Und es war der Vater mit seinem Sohn an seiner Hand. Und er sagt, dein Gott hat mein Kind gesund gemacht. Wo ist der nächste Fluss? Ich möchte getauft werden. Welch ein Vorrecht, dass ich ehemals kannibalistische Twas taufen durfte. Was für ein Vorrecht. Und ihr fragt mich nach dem Preis. Ja, es kostet was. Es kostet mein ganzes Leben, immer wieder. Und es kostet was. Einmal kam eine Frau auf mich zu, hier in Deutschland, und sagte, Uli, erzähl mir mal, wie das war, als Gott dir diese Segnung gab, dass du dich vor nichts ekelst und vor nichts Angst hast. Ich sage, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Ich bin die Erste, der es übel wird, wenn ich solche eitrigen Wunden sehe. Ich mag es auch nicht, getrennte Gliedmaßen irgendwo im Gebüsch zu finden. Ich mag es nicht, wenn Ratten mir unter das Kleid hüpfen und so. Ich mag das alles auch nicht, nee. Aber gemessen an dem, was hier passiert, ist es alles einfach echt unwichtig. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Es geht nicht darum, was ihr könnt oder was ihr nicht könnt. Es geht nicht um eure Fähigkeiten oder eure Unfähigkeiten. Es geht letztendlich nur um eure Bereitschaft, um euren Willen zu sagen, hier bin ich, Gott gebrauche mich. Und dann setzt er sich darauf mit seinen Fähigkeiten und dann haltet euch fest, das wird richtig cool. Amen. Okay,
nach vorne. Also ich habe das Gefühl, Gott will heute ein paar Leute rufen. Und mir ist das wirklich, heute ist alles anders. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen. Es funktionieren bestimmte Dinge nicht so, dafür funktionieren andere Dinge sehr gut. Das, was wir hier mit uns, als wo wir Zeuge, persönlicher Zeuge aus erster Hand werden, ist genau das Gleiche, was in Apostelgeschichte steht. Und es ist genau das Gleiche, was wir hören von Heidi Baker, was wir von so vielen Leuten hören, die einfach das tun, was hier in der Bibel steht. Da heißt es nämlich, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Und als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihm tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb dem Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf dein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das Wort, was hier verwendet wird für aufs Erntefeld schickt, ist das gleiche Wort, was man verwendet, Dämonen rauswerfen, Dämonen austreiben. Wir sollen den Herrn der Ernte darum bitten, dass er Menschen austreibt auf das Missionsfeld. Das ist etwas stärker, als wir es normalerweise denken. Und ich glaube, dass es Gottes Wille für uns ist, dass wir uns bereit erklären. Die meisten von uns, die werden vermutlich nicht in den Kongo gehen. Also ich würde mal sagen, so 99,9% werden wohl nicht im Kongo landen. Du darfst ja ein paar mit. Naja, es geht ja hier um Tausende von Menschen. Aber es gibt welche, die werden, was weiß ich, wohin gehen. Afrika, Asien. Es wird welche geben, die gehen in andere Städte. Es gibt Leute von uns, die werden gehen an die Ecken, Hecken und Zäune der Wirtschaft, der Politik. Weil das ist manchmal auch Ausland, weil das Denken so komplett anders ist und die Sprache auch eine völlig andere ist. Und deswegen glaube ich, Gott will heute Menschen berufen, davon bin ich fest überzeugt. Und ich bin mir fast sicher, dass du das schon weißt von dir. Und ich möchte dir sagen, egal ob du dich fürchtest oder nicht fürchtest, ich habe immer festgestellt, wenn Gott beruft, dann sorgt er auch dafür, dass all die anderen Dinge in Ordnung kommen. Du musst dir nie um den, also die Bibel sagt es mal so, du musst dir nicht als Soldat die Sorgen um deinen Sold und deine Bewaffnung machen. Dafür sorgt Gott. Das Einzige, worum du dir ernsthaft Sorgen machen solltest, ist, ob du den Ruf Gottes verpasst. Darüber solltest du dir Gedanken machen. Denn ich glaube, Gott ruft, und so wie Gott ist, ruft er immer als Angebot, nicht als zwingend. Aber wir anderen, wir alle sollten beten, dass Gott wirklich Menschen hinauswirft für die Ernte. Und deswegen, wenn du weißt, dass Gott dich heute oder schon vor einiger Zeit berufen hat, steh doch bitte auf, wo du bist. Und Uli, würdest du bitte für diese Menschen beten?
Ja, Vater, gerade jetzt, du siehst diese Leute hier stehen. Und ich bete, dass du ihr Herz ganz tief berührst. Ich spreche eine Leidenschaft, eine neue Leidenschaft auf einem neuen Level aus. Eine neue Liebe für dich, Vater. Keine Dienstbereitschaft, sondern eine Liebe zu dir. Vater, lass ihr Grund die Liebe zu dir sein. Jesus, und dir sind die Menschen da draußen so wichtig und sie liegen dir so am Herzen. Lass sie das verstehen und zwar mit dem Herzen sehen, dass sie aus Liebe für dich, das, was dir auf dem Herzen liegt, leg es auch auf ihre Herzen und lass sie bereit sein. Und ich spreche, dass ihr das, ich spreche das in Existenz, dass ihr das wirklich ergreifen könnt, dass ihr das sagen könnt, hier bin ich. Vater, ich stelle mich dir zur Verfügung, gebrauch mich, unabhängig meiner Fähigkeiten oder Unfähigkeiten. Gebrauch mich, setz mich ein, zeig mir, was dir auf dem Herzen brennt für mich. Benutz mich, meine Augen, meine Ohren, mein Mund, meine Hände, mein ganzes Sein. Sodass Menschen allein durch den Blick von meinen Augen und durch meine offenen Arme dich, Vater, fühlen und erleben können. Und ich segne euch mit dem Drängen, mit dem richtigen Drängen, das kaum noch abwarten kann, zu gehen zum Nächsten. Ihr werdet ihn finden, ihr müsst nicht weit gehen. Es ist ganz egal. Seid bereit, Gott wird euch diese Menschen vor euch stellen. Seid bereit. Seid gesegnet mit diesem neuen Hunger und mit dieser neuen Leidenschaft und Liebe. Amen.
Amen. Ich möchte noch ganz kurz, auch ich habe die Uhr schon im Auge, braucht ja keine Sorge haben. Aber natürlich definiert sich Hingabe auch Zeit haben. Ne? Ich möchte euch ganz kurz in ein paar Gedanken hineinnehmen. Ich habe letzte Woche eine Predigt von Bill Johnson gehört und die war für mich insofern interessant, die ist meistens interessant, aber die war eben in besonderer Weise für mich interessant. Die hat er am 30.07. gehalten und ich hatte letzte Woche ja diese Bibelstelle schon mal hier, weil mich die sehr bewegt und ich das Gefühl habe, jetzt ist die Zeit. Und ich habe Bill Johnson zugehört und vieles von dem, was er spricht und das, was Gott in mein Herz gesandt, es ist merkwürdig, wir können lange Zeit nicht zusammen sein, irgendwie schlagen wir immer noch in der gleichen Richtung unsere Herzen. Und ich möchte euch hineinnehmen in diese Gedankenwelt. Es ist so, dass Menschen brauchen Zugang zum Reich Gottes. Und wir fragen uns manchmal, wie können Menschen zu Jesus finden? Und wisst ihr, es beginnt alles mit Anbetung. Wir müssen wirklich schauen, in der Bibel steht mal drin, dass Gott Menschen sucht, die ihn anbeten in Geist und in der Wahrheit. Und Anbetung ist das, was Gott wirklich sucht. Nicht, weil er einen Komplex hat oder weil er das bräuchte. Ich meine, wirklich, wenn Gott Narzisst wäre, dann hätte er Millionen von Engeln und die singen tausendmal besser als wir. Also das ist es wirklich nicht, könnt ihr echt knicken. Aber Gott freut sich an uns, weil wir seine Schöpfung sind. Gott freut sich an seine Kinder und er möchte uns hineinnehmen in ein Geheimnis. Er möchte uns hineinnehmen in etwas ganz Besonderes, nämlich in seine Gegenwart. Und so steht hier, dass wir im Psalm 100, Vers 4 steht, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seinen Vorhöfen mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. Und in Jesaja 62, Vers 10 steht, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine weg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Und ich glaube, dass viele nicht verstehen, dass wenn wir in Anbetung hier sind, wenn wir miteinander anbeten, dass wir etwas bewirken in der unsichtbaren Welt, nämlich dass wir die Steine aus den Toren herausräumen, indem wir Gottes Größe, Gottes Wahrheit, Gottes Realität in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit und unserer Lieder stellen. Und das hat ganz signifikanten Einfluss für diese Stadt Speyer, dass wir hier sonntags morgens anbeten. Und es begegnen mir viele männliche Christen vor allen Dingen, die glauben immer, dass durch Verstehen, durch richtiges Aussprechen, durch richtiges Denken, durch richtiges Sein dieser Welt verändert werden kann. Und ich muss euch massiv enttäuschen, die Bibel sagt, es wird nicht durch Heer oder Gewalt geschehen, sondern durch meinen Geist wird die Welt verändert. Und wir müssen wirklich begreifen, dass wir, ich zähle mich dazu, dass wir Männer, damit wir wieder in den Status eines Davids kommen, eines Mannes, der nach Gottes Herzen sind, dass wir ganz neu Ja zur Anbetung, Ja zum Worship und Ja zur Intimität mit Gott sagen müssen. Hört ihr mich, ihr Männer? Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, damit in unserem Land die Eingänge zu Gottes Haus freigeräumt werden von den Steinen des Atheismus, des Humanismus, des Liberalismus, des Allesgleichmachens. Unsere Gesellschaft hat ihre Identität verloren, weil sie den Schöpfer nicht mehr anerkennt. Denn nur der Schöpfer kann dem Geschöpf Identität geben. Und deswegen ist die Evolutionstheorie so schwierig, weil sie letztlich sagt, es gibt keinen Schöpfer, also gibt es niemanden, der Identität stiftet. Und dann hat man die Väter verworfen, weil man gemerkt hat, die Väter haben sich geirrt. Dann hat man die Werte verworfen, weil man gesagt hat, die Werte, die unsere Eltern vertreten, können wir nicht vertreten. Und heute ist der einzige Identitätsstiftung in dem Leben der Menschen, was sie fühlen, über sich selbst denken und was in ihrem Herzen ist. Sie versuchen sich Selbstidentität zu geben, und der Versuch, sich Selbstidentität zu geben, ist der gleiche Versuch, sich an den eigenen Haaren aus dem Wasser zu ziehen. Es wird scheitern. Nicht, was du fühlst oder was du denkst oder was du meinst zu erkennen, bist du, sondern du bist, was Gott, der Vater, in seiner Liebe über dich ausgesprochen hat. Und wenn Gott seinen Sohn nach der Taufe mit den Worten begrüßt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, dann ist das Identität gebend. Wenn Gott einen Abram zu einem Abraham macht, gibt Gott ihm eine neue Identität. Wenn Jesus den Petrus von einem Simon zum Petrus macht, gibt er ihm eine neue Identität. Und so will Gott den Menschen Identität geben, denn ohne Identität leben wir extrem ungesund. Ohne Identität werden die Fragen in uns nie zum Verstummen kommen. Warum bin ich da? Wofür gibt es mich? Was sind eigentlich meine Wünsche? Wir haben es so weit getrieben, dass die Menschen heute noch nicht mal in ihrer Sexualität Identität finden dürfen. Ja, was bin ich denn? XY ungelöst. Wir haben gar nicht gemerkt, wie der Feind Gottes den Menschen in dieser Welt ihre Identität geraubt hat, gestohlen hat, auf dass sie sich nicht mehr zurechtfinden und dass sie vor allen Dingen nicht mehr zurückfinden zum lebendigen Gott. Und in Anbetung, wenn wir anfangen anzubeten, wenn wir anfangen, Gott die Ehre zu geben, wenn wir ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens setzen, wenn wir uns dieser Moment, wo wir plötzlich in seiner Gegenwart, war heute Morgen hier, in seiner Gegenwart stehen und wir in sein Angesicht hineinsprechen, die Wahrheiten über ihn, dort schafft Gott aus unserer Gesellschaft Steine hinweg, damit die Leute in die Tore hineingehen können und ewigen Frieden finden können. Denn die Tore, die Eingangstore zur Stadt Gottes, sind verschüttet unter dem ganzen Müll, den wir produziert haben. Deswegen ist es keine Frage, was wir machen sollen, liebe Geschwister. Wir sollen Gott anbeten. Wir sollen hineinkommen mit Praise, was über Gott singt. Hineinkommen in Anbetung, was mit Gott spricht. Hineinkommen im prophetischen Aussprechen der Größe Gottes, was sich nennt Glory Praise. Und in diesem Glory Praise proklamieren wir die Größe Gottes über diese Welt. In diesem Glory Praise vor seinem Thron sprechen wir Dinge aus, die diese Welt für immer verändern wird. Satan kann in Speyer nicht tun, was er will, weil es diese Gemeinde gibt. Und nicht, weil wir alle im Stadtrat sitzen, sondern weil wir hier morgens miteinander anbeten. Und wenn du dir glaubst, für dein Leben Anbetung sparen zu können, dann erlaubst du dem Feind, dass Steine, die dein geistliches Leben behindern, auch weiterhin in deinem Leben sein können. Denn wenn du Gott begegnest, würdest du es in dieser Anbetung vor seinem Angesicht, in diesem Glory Praise, würdest du ganz sicher Steine aus deinem persönlichen Leben, Steine aus deiner Arbeitswelt, Steine aus deiner Nachbarschaft, Steine aus deiner, die in deiner Gesundheitswesen verankert sind, die räumst du im Anbetung unseres Gottes aus dem Weg. Das ist die Wahrheit. Und deswegen, Gott hat nie eine Feindschaft gesetzt zwischen Evangelisation und Gemeinde und sich umeinander kümmern, sondern das ergänzt sich perfekt. Das Zweite, was ich euch bringen möchte, ist interessant übrigens, in 2. Chroniker 2, 11 und 14 steht diese Einweihung des Salomonischen Tempels. Und der Punkt, was dort tragisch gelaufen war, die hatten durch ihre Anbetung und durch dieses Miteinander eins sein und als sie in das Horn stoßen haben, 4000 Bläser, ich ehrlich gesagt, ich warte auf den Moment, wo ich das mal hören kann. Ich glaube, ein Düsenjäger ist ein Dreck dagegen, wenn die da alle loslegen. Das hat geföhnt, das hat man noch in den Nachbarländern gehört. Aber eins kann ich euch sagen, die Herrlichkeit Gottes kam und das Dumme war, die Priester waren nicht bereitet. Die Priester hatten sich unordentlich angezogen und deswegen konnten sie nicht dienen. Was würde passieren, wenn durch unsere Anbetung die Gegenwart Gottes so massiv hier in die Gemeinde kommt und wir durch die Heiligkeit, die wir in Jesus Christus haben, ihm perfekt dienen könnten? Was für Priester wären wir in der Gegenwart Gottes? Die Gegenwart Gottes soll ja auf uns kommen, damit wir den priesterlichen Dienst für dieses Land versehen können. Und das geschieht in der Anbetung. Und das geschieht in der Danksagung. Seid ihr mit mir? Und wenn ich dann an den zweiten Punkt denke, Jesus hat mal gesagt, dass an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, diese Welt plötzlich erkennen kann, dass er der Messias ist. Dass er von Gott gesandt ist. Das heißt also, dass wir in der Gemeinde einander nicht aufgeben, dass wir durch die Konflikte gehen, dass wir mit den Schwierigkeiten uns eben nicht entfernen, nicht den Rücken zuwenden, nicht sagen, mit dir ist genug, ich habe keine Lust mehr auf dich, ich muss mich vor dir schützen, ich rede nicht mehr mit dir oder so ein Unsinn. Sondern dadurch, dass wir anfangen, immer wieder die Wege zu suchen, die der Heilige Geist uns zeigt, dass wir an übernatürliche Versöhnung glauben, an Erneuerung für unsere Geschwister. Wenn dein Bruder oder deine Schwester sich durch Reden nicht überzeugen lässt, dann leg doch mal eine lange Gebetszeit für sie ein. Denn der Geist bewegt die Herzen. So lasst uns doch hineintreten in das, denn an dem Miteinander, diese Welt hat kein Konzept dafür, dass so unterschiedliche Menschen aller Hautfarben, aller Rassen, allem Alters zusammen einem Ziel folgen und Jesus anbeten. Dafür gibt es in der Welt kein Konzept. Und an der Liebe, die wir dann untereinander leben, die sein Gebot sind, dass wir einander annehmen, dass wir einander vergeben, dass wir immer wieder den neuen Versuch wagen, an dieser Liebe kann die Welt da draußen erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dass wir seine Jünger sind. So gehört zum Hinausgehen aufs Missionsfeld, gehört zuerst Anbetung, um die geistlichen Wirklichkeiten zu verändern. Zweitens, liebende Gemeinschaft, die wir miteinander leben, damit sichtbar wird, dass wir von Gott gesandt sind. Uli hat den Ausweis dieser Leute, dass sie von Gott gesandt ist, weil sie die Menschen liebt. So braucht unsere Stadt Speyer den Ausweis der Vineyard Speyer, dass wir einander so sehr lieben, dass sie sagen, die Leute haben sich so sehr lieb, da muss es diesen Jesus scheinbar geben. Das ist, was wir sollen. Das ist eine Verkündigung. Da beginnt die Evangelisation dieser Stadt, dass wir einander lieben. Und drittens, dass wir die Ernte einbringen. Jesus sagt sehr deutlich und sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Legt da immer Wert, ich predige gerne Katzen und Hunden. Alle Kreatur, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, die da glauben, sind die. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. In neuen Zungen reden, Schlangen mit Händen hochheben. Deswegen beißt da keine Schlange. Weil wir unterwegs sind mit ihm. Und im neuen Zungenreden, Schlangen mit Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und so wird es gut mit ihnen. Coole Übersetzung. Ich glaube, das ist Luther 2017. Coole Übersetzung. So wird es gut mit Ihnen werden. Du hast dich vielleicht gewundert, was hier draufsteht, ist genau der Text. Und hier ist eine praktische Anleitung, wie man es umsetzt. Ich glaube, dass wir verstehen müssen, Gott hat uns gesandt. Jesus hat gesagt, geht hin, weil ich euch die Kraft gebe. Geht hin, weil ich mit euch bin. Geht hin und tut die Dinge, die ich euch gesagt habe. Lasst uns beten für die Menschen. Lasst uns beten dafür, dass Gott Arbeiter hinauswirft, also rausdrückt ins Missionsfeld. Und das ist ganz witzig, ich habe das gehört von einer Gemeinde, die beten immer für alle Länder und da, wo sie keinen haben, stellen sie einen Spiegel hin. Coole Idee. Ich denke, wir müssen verstehen, Gott möchte, dass die Menschen gerettet werden, und zwar alle. Und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich möchte euch einladen, dass wir die drei Dinge tun. Erstens, dass wir ganz anders einsteigen in unsere Anbetung. Dass uns das wichtig wird, Gott zu anbeten und ihm zu begegnen auf diesem Level, wo wir so verzückt sind von seiner Gegenwart, dass wir seine Wahrheit über ihn aussprechen. Zweitens, dass wir einander annehmen, uns vergeben, immer wieder Beziehung zueinander aufbauen, damit wir dieses Gesetz Jesu Christi, einander zu lieben, erfüllen und uns gegenseitig mit Liebe und Ehrerbietung zuvorkommen. Denn das bereitet den Weg, der Weg dem Evangelium. Das Evangelium kommt zu Menschen durch Anbetung, durch die Liebe, die wir haben und dass wir hingehen und es verkündigen. Meistens werden die drei Dinge gegeneinander ausgespielt. In der Bibel gehören die alle drei zusammen. Und vielleicht funktioniert es ja manchmal nicht, weil wir sie nicht zusammentun. Denn die gehören deutlich zusammen. Gott hat das ganz bewusst so konstruiert. Anbetung in gemeinsamen Gottesdiensten, dieses sich lieben, in der Begegnung miteinander, füreinander zuständig sein, sich füreinander zu interessieren, miteinander in Kommunikation zu treten und das Dritte hinauszugehen und aufgrund der Kraft Gottes die Dinge zu tun, die Jesus getan hat, denn nichts anderes ist das. Ich möchte, dass wir verstehen, es hat 1997 eine Prophetie gegeben von Bob Jones. Der hat damals gesehen, dass Gott, also er war, also das mag jetzt manche schockieren, aber er war in einer Gegenwart Gottes, die man nur mit Himmel bezeichnen kann. Und er wollte dort nicht mehr weg. Und dann hat Gott ihm gesagt, aber du musst zurückgehen, weil ich habe vor, 1 Milliarde Menschen zu mir zu ziehen in einer Bekehrungswelle. Und du sollst den Leitern, die dazugehören, noch die Hände auflegen. Und dann ist er bereit gewesen, noch ein bisschen weiterzuleben und hat es gemacht, den Leuten die Hände aufgelegt. Das war 1997. Ihr könnt dieses Zeugnis gerne bei YouTube lesen. Nicht lesen, sondern sehen. Ich glaube an diese Erweckung. Ich glaube, dass es in Deutschland es Erweckung geben wird. Ich glaube, dass wir diese Erweckung sehen werden von 1 Milliarde Menschen, die sich bekehren zu Jesus Christus. Aber ich weiß, dass Gott Leute sucht, die in seinem Angesicht stehen und die sich fragen lassen, wen er senden soll. Und die dann sagen, mich, Herr. Zumindest denke ich, dass wir alle dazu bereit sein sollten. Und deswegen würde ich gerne etwas machen mit uns. Ich möchte, dass wir alle ganz konzentriert sind jetzt. Und ich würde gerne ein Gebet vorbeten und ich würde euch gerne einladen, es mitzubeten, wenn ihr damit übereinstimmt. Herr Jesus Christus, ich möchte Teil dieser Erweckung sein. Ich möchte dein Werkzeug sein. Ich möchte Teil persönlich sein, aber auch Teil eines ganzen Bewegungs sein. Herr Jesus Christus, wir wollen, dass du diese Welt rettest. Und ich bin bereit, meinen Teil zu erfüllen. Sende mich, Herr. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Ich liebe